das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Die Angriffe zweier Öltanker gestern im Golf von Oman sind für sich schon brandgefährlich. Aber nun heizt Präsident Trump den Konflikt zwischen Iran und den USA zusätzlich an. Denn nur einen Tag später legen die Amerikaner Fotos und Videos vor, die belegen sollen, dass für diese Angriffe der Iran verantwortlich sei. Auf einer Präsentation des US-Militärs soll man hier den durch eine Sprengung entstandenen Schaden sehen und die Spuren einer Mine, die nicht hochgegangen sei. Eine Operation, die angeblich nur vom iranischen Staat durchgeführt werden könne. Nur Stunden nach den Explosionen tobt schon die Propagandaschlacht, auch auf der iranischen Seite. In einem Konflikt, der auf der wichtigsten Ölstraße der Welt spielt und deshalb auch der ganzen Welt wachsende Sorgen bereitet. Claudia Buckenmeier.
Das kommt häufiger vor. Der US-Präsident lässt sich übers Telefon von Fox News zu allen möglichen Themen befragen, auch heute Morgen um 8 Uhr. Lassen Sie uns über etwas reden, das heute in den Nachrichten ist. Er meint die Explosionen auf zwei Tankern im Golf von Oman. Donald Trump ohne Zweifel. Der Iran hat's getan. Sie haben ja das Boot gesehen. Ich vermute, eine Mine ist nicht explodiert. Auf diesem Angriff steht sozusagen Iran drauf. Um diese Bilder geht es. Das US-Zentralkommando CENTCOM hat sie veröffentlicht, ohne Informationen dazu, wie und wann sie entstanden sind. Die Qualität bescheiden, mögliche Uniformen nicht wirklich erkennbar. Laut US-Militär soll das Video ein Patrouillenboot der iranischen Revolutionsgarden zeigen. Eine Person in Ferne an der Kokuka Courageous, eine nicht explodierte Haftmine. Der Reedereichef des japanischen Tankers hat eine andere Erklärung. Die Crew sagte uns, dass etwas auf das Schiff zugeflogen und explodiert sei. Dann fanden sie ein Loch. Die Schäden am japanischen Tanker. Andere von den USA veröffentlichte Fotos sollen US-Soldaten zeigen, wie sie die Besatzung des Schiffes versorgen. Außerdem war noch ein norwegischer Tanker in Brand geraten. Bilder des iranischen Fernsehens sollen Besatzungsmitglieder zeigen, die vom Iran angeblich an Land gebracht wurden. Die Männer loben die Gastfreundschaft. Der vermutete Angriff auf die beiden Tanker ist bereits der zweite Vorfall in wenigen Wochen in der Nähe der Straße von Hormuz vor der Küste des Iran. Die iranische Regierung weist jede Verantwortung von sich und kritisiert stattdessen auf einem internationalen Treffen in Kirgisistan die USA. Die USA missbrauchen ihre wirtschaftliche, finanzielle und militärische Macht, um eine aggressive Politik zu machen. Diese Politik ist eine ernste Bedrohung für die regionale und internationale Stabilität. Die Lage zwischen den USA und dem Iran spitzt sich immer weiter zu. UN-Generalsekretär Guterres beunruhigt und mahnt. Es ist sehr wichtig, die Wahrheit zu kennen und dass die Verantwortlichkeiten geklärt werden. Das ist nur möglich, wenn es eine unabhängige Instanz gibt, die diese Fakten überprüft. Inzwischen ist das Feuer auf dem norwegischen Tanker gelöscht. Doch ob es eine unabhängige Untersuchung geben wird, scheint unklar.
Schalten wir zu unseren Korrespondenten Stefan Niemann und Nathalie Amiri und beginnen in Washington. Stefan, wie plausibel sind diese Beweise, die da heute vorgelegt wurden?
Das können wir in Wahrheit nicht selber beurteilen, weil wir Journalisten nicht überprüfen können, was uns da vorgelegt wird, diese Bilder von Aufklärungsdrohnen und Spionagesatelliten. Deswegen haben wir auch gelernt, besonders skeptisch zu bleiben, wenn das Militär sich plötzlich bemüßigt fühlt, Geheimdienstmaterial zu veröffentlichen. So war es ja auch im Irakkrieg und auch schon im Vietnamkrieg. Also da ist Vorsicht geboten. Aber alle Experten hier, ehemalige Militärs und Geheimdienstmitarbeiter, die das in den US-Fernsehstationen auch diskutieren, sagen, das sieht plausibel aus. Auch die Briten signalisieren, sie glauben, dass das alles authentisch ist und sagen auch eindeutig, die Spur führt nicht nur zu irgendwelchen vom Iran unterstützten Milizen, sondern zum Iran selbst, also zu den Revolutionsgarden.
Und was hat das für Konsequenzen, wenn der Iran diese Vorwürfe nicht widerlegen kann? Wird es dann eine Antwort von amerikanischer Seite geben, vielleicht sogar eine militärische?
Nein, eine militärische wohl noch nicht sofort. Es sieht mir so aus, als würde hier eine Doppelstrategie gefahren, während der Präsident weiter vollmundig und auch mit Drohungen twittert, signalisieren seine Minister manchmal etwas anderes, auch durchaus noch Verhandlungsbereitschaft. Der geschäftsführende Verteidigungsminister Shanahan hat vor etwa 2 Stunden signalisiert, man habe dieses Material auch deshalb veröffentlicht, um der internationalen Gemeinschaft zu signalisieren, dass der Iran gefährlich ist für die Freiheit der Seewege, also um sozusagen eine Koalition zu bilden. Das sieht ein bisschen anders aus als die nationale Alleingänge, die Trump manchmal andeutet. Und auch Pompeo, der Außenminister, hat signalisiert, man wolle weiterhin nach einer diplomatischen Lösung suchen und die Gesprächskanäle nicht abreißen lassen.
Danke, Stefan Niemann. Und auch der Iran ist ja eigentlich nicht an einem Krieg interessiert. Deshalb die Frage an Nathalie Amiri. Nathalie, ist es denn vorstellbar, dass der Iran die USA derart provoziert?
Der Iran selbst betont immer wieder, dass sie nicht an einer Eskalation interessiert sind. Viele Experten, die sich hier im Land mit dem Iran beschäftigen, sagen, der Iran befindet sich gar nicht in einer Situation, in der er jetzt wirklich solche Angriffe auf die 2 Öltanker hätte ausüben können, denn sie befinden sich in einer solchen desolaten, katastrophalen wirtschaftlichen Lage, dass sie sich nicht in einer Position befinden, jetzt zu zündeln. Aber der Iran ist auch nicht besonders gut daran, zu deeskalieren. Und das ist das Problem, denn der Iran hat immer wieder gedroht damit, die Meerenge von Hormuz zu schließen. Zuletzt Präsident Rouhani im Dezember. Die Meerenge von Hormuz befindet sich zwischen dem Iran und dem Oman. Durch diese Meerenge wird 1/5 des weltweiten Öls verschifft, des Ölexportes. Und wenn man diese Meerenge schließt, dann kommt es eventuell von einer hybriden Kriegsführung zu einer militärischen Eskalation. Und wenn der Iran nichts mehr zu verlieren hat, könnte diese Option wirklich wieder auf den Tisch kommen. Nach wie vor sagt er im Moment, sie möchten keine militärische Eskalation in dieser Region, aber alle Optionen sind auf dem Tisch.
Danke auch für Ihre Einschätzung, Nathalie Amiri. Und wir kommen nach Deutschland. Die Bundeskanzlerin möchte ein neues Klima schaffen. Die Atmosphäre auf dem Wohnungsmarkt ist mehr als überhitzt. Viele Mieten gerade in den größeren Städten extrem teuer. Und deshalb will Angela Merkel, dass in Deutschland wieder gerne gebaut wird. Neue Wohnungen also sollen das Angebot breiter machen und die Mieten so senken. Während allerdings die Politik fast wie im Wahlkampf über Preisdeckel und Preisbremsen diskutiert, fordert der Deutsche Mietertag heute in Köln, langsam mal Gas zu geben. Das Dilemma ist dermaßen fortgeschritten, dass mittelständische Firmen jetzt sogar klagen, sie bekämen keine Mitarbeiter, weil die keine Wohnung bekämen. Uli Merkam und Oliver Feldfort.
Physiotherapeutinnen wie Sie sind auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt. Eine Arbeit zu finden ist also nicht das Problem, eine bezahlbare Wohnung in der Nähe dagegen schon. Besonders in Ballungsräumen ist das bundesweit ein Riesenthema. Auch für Ihren Arbeitgeber hier in Königstein im Taunus. Kai Hankeln, Chef der Asklepios-Kliniken, sucht ohnehin schon händeringend nach Fachkräften.
Insbesondere für die Anwerbung ausländischer Pflegekräfte, wenn sie nach Deutschland kommen und diesen schwierigen Wohnungsmarkt haben, die hohen Mieten haben, natürlich ein Problem, eine große Hürde, auch in den Wartezeiten, bis man überhaupt eine Wohnung gefunden hat. Das zweite ist natürlich das Preisniveau, was es für uns sehr, sehr schwierig macht in diesem Markt, wo wir ohnehin einen kompletten Pflegekräftemangel in Deutschland haben.
Die Klinik würde selbst investieren und Mitarbeiterwohnheime bauen. Aber auch für sie seien die Immobilienpreise und die gestiegenen Baukosten in den Ballungsräumen nicht mehr zu stemmen. Die Gemeinden wie Königstein im Hochtaunuskreis haben mit die höchsten Mieten im Rhein-Main-Gebiet. Kaltmieten von 15 Euro und mehr pro Quadratmeter sind hier die Regel. Für Normalverdiener wie Pflegekräfte kaum bezahlbar. Das erschwert die Suche nach Fachkräften. Die Frankfurter DZ-Bank hat jetzt bei 1.500 mittelständischen Betrieben in Deutschland nachgefragt, welche Auswirkungen hohe Mieten bei der Suche nach Personal haben.
Besonders interessant fanden wir, dass wir diese Frage erstmals gestellt haben. Inwieweit trägt der Mietpreisdruck in Großstädten dazu bei, dass die Fachkräftesituation sich weiter verschärft? Und dort haben immerhin 1/4 aller Befragten geantwortet, dass es so sei. Wir hätten nicht mit einer so hohen Quote zum Start gerechnet.
Auf dem Mietertag in Köln nimmt sich auch die Kanzlerin heute das Thema bezahlbares Wohnen vor. Sie will mit dem Ordnungsrecht gegen Mietwucher und Mietpreisexplosion vorgehen, fordert aber auch, dass sich Bauen für Investoren rechnen muss.
Wir müssen natürlich auch ein Klima schaffen, in dem gerne gebaut wird. Allerdings braucht es Leitplanken, damit nicht dauernd das Falsche gebaut wird, sondern damit richtig gebaut wird.
Richtig bauen für die Mitarbeiter der Kliniken wären das vor allem bezahlbare Wohnungen. Doch bis die Maßnahmen der Politik wirklich greifen, das kann dauern. Die Arbeitgeber haben jetzt das Problem und so mieten die Asklepios-Kliniken inzwischen einzelne Wohnungen für ihre Mitarbeiter oder bieten ihnen sogar Dienstwagen an.
Die Botschaft der Klausurtagung von Union und SPD ist klar. Wir wollen weiter zusammen regieren und so wurde bei dem Treffen der Fraktionsspitzen in Berlin auch Konkretes beschlossen. Jens Riewer mit den Nachrichten.
Die Koalitionäre bekräftigten das Ziel, den Solidaritätszuschlag für 90% der Beschäftigten abzuschaffen und die Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche zu verbessern. Ein weiterer Punkt des Treffens war der Ausbau des Mobilfunknetzes. In schlecht versorgten Regionen will der Bund mit einer eigenen Infrastrukturgesellschaft selbst Mobilfunkmasten bauen. Besonders kontroverse Themen wie die Grundrente wurden ausgeklammert. Weil im Grundwasser vielerorts zu viel Nitrat ist, will die Bundesregierung erneut die Düngeregeln für Bauern verschärfen. Nach monatelangen Verhandlungen einigten sich das SPD-geführte Umwelt- und das CDU-geführte Agrarministerium auf einen Kompromiss. Vorgesehen ist unter anderem, dass in besonders belasteten Gebieten ein Fünftel weniger Dünger ausgebracht werden darf. Die hohen Nitratwerte verstoßen gegen die Grundwasserrichtlinie der Europäischen Union. Deutschland drohen Strafzahlungen. Erstmals seit der Reform des sogenannten Abtreibungsparagraphen 219a sind Mediziner wegen verbotener Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch verurteilt worden. Das Berliner Amtsgericht verhängte eine Geldstrafe von jeweils 2.000 Euro gegen zwei Gynäkologinnen. Sie schreiben auf der Website ihrer Gemeinschaftspraxis, dass sie medikamentöse und narkosefreie Abtreibungen durchführen. Seit der Reform des Paragraphen 219a im Februar dürfen Gynäkologen zwar darüber informieren, dass sie Abtreibungen vornehmen, nicht aber mit welcher Methode. In der Schweiz haben nach Gewerkschaftsangaben mehr als 100.000 Frauen für Gleichberechtigung demonstriert. So wie hier in Bern forderten sie in mehreren Städten unter anderem mehr Lohngerechtigkeit. In der Schweiz verdienen Frauen im Schnitt rund 18% weniger als Männer. Die Demonstrantinnen verlangten auch einen besseren Schutz vor Gewalt und sexueller Belästigung. 2 Jahre nach dem verheerenden Brand im Grenfell Tower hat London der 72 Todesopfer gedacht. Vergangene Nacht wurde die Stadt symbolisch in grünes Licht getaucht. Der Regierungssitz Downing Street, die Kirche Notting Hill und die Hochhausruine selbst. Das Unglück war durch einen brandgeratenen Kühlschrank verursacht worden. Das Feuer hatte sich rasend schnell durch die brennbare Fassade gefressen.
Und uns fehlt noch zum Schluss der Blick aufs Wetter. Claudia Kleinert, wie wird das Wochenende?
Karin Jaska, so richtig Ruhe kommt irgendwie beim Wetter auch nicht rein. Das heißt auch morgen wieder Unwettergefahr. Und das gilt vor allem für den Vormittag für den Norden Deutschlands, nördliche Niedersachsen, Schleswig-Holstein bis westliche Mecklenburg. Da kann es vor allen Dingen sehr kräftig regnen. Dann eher ruhig mit einzelnen Schauern. Am Abend dann aber aus der Schweiz und aus den Alpen heraus Richtung Baden-Württemberg und vor allen Dingen auch im Bayerischen Wald zum Teil Starkregen, Hagel und Sturmböen, die da möglich sind. Gilt für den Abend. Lange Zeit ist es sonnig, dann aber auch für die Nacht zu Sonntag und möglicherweise bis Sonntagvormittag halten sich noch einzelne von diesen giftigen Gewitterzellen. Jetzt in der Nacht vor allen Dingen noch zum Teil kräftiger Regen von Sachsen-Anhalt bis zur Prignitz. Einzelne Schauer und Gewitter sind sonst noch unterwegs. Im Südosten und vor allen Dingen auch von Schleswig-Holstein rüber bis nach Mecklenburg eher trocken und aufgelockert und die Temperaturen sinken dann auf 20 bis 15 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit eben diesen zum Teil sehr heftigen Schauern und Gewittern im Norden. Im Süden Sonnenschein und im Laufe des Nachmittags ziehen die heftigsten Regengüsse dann nach Norden ab und am Abend aus Süden erneut Schauer und Gewitter dazwischen, aber auch länger trocken und sonnige Abschnitte. Die Temperaturen ziemlich unterschiedlich unter den vielen Wolken im Norden, so 17 bis 22 Grad, nach Osten hin vor allem Richtung Lausitz und Oder sogar bis zu 34 Grad. Dann am Sonntag nur noch im Süden lange Zeit trüb mit Regen, sonst aufgelockert bewölkt, nicht mehr so heiß am Montag für alle häufig Sonnenschein. Und dann noch Temperaturen von meist 27 bis 29 Grad. Also wenn das Wochenende vorbei ist, kommt dann der Sommer zurück.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und hier geht es jetzt weiter mit einem Polizeiruf 110. Mit Matthias Brandt in der Rolle des Hauptkommissars. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da, dann erst spät um 22:45 Uhr. Ihnen einen schönen Abend noch. Bis dann.